Karl Delberg wurde am 18. Februar 1886 geboren. Seine Familie stammt aus Frankreich. Urgroßvater Jean-Jérôme Dalberg, von Beruf Sattler, war von Meaux im Departement Seine nach Brig im Oberwallis umgesiedelt. Knapp der Schule entlassen, tritt Karl am 1. Juni 1901 seine erste Stelle an. Bereits seit 3 Jahren wird in Brig am Simplon-Tunnel gebaut. Hier findet Karl Arbeit. Er wird Laufbursche und Ingenieurgehilfe. Am 24. Juni stirbt Karls Stiefvater. Seine Mutter bleibt mit 7 Kindern zurück. Karl ist mit seinen 15 Jahren der älteste der 7 Halbwaisen.
Karl, komm her. Bring dem Oberingenieur diese Pläne. Sag ihm, er soll sie noch heute kopieren lassen. Aber ein bisschen Dalli. In einer halben Stunde fahren wir in den Stollen. Was stehst du noch rum? Geh schon.
Weil... Ich möchte fragen, wann kann ich im Stollen arbeiten? Als Ingenieurgehilfe bekomme ich 2 Franken im Tag. Die Stollenarbeiter verdienen bestimmt viel mehr.
Im Stollen? Als Sprengspezialist vielleicht. Unsinn, Stollenarbeit ist nichts für Schulkinder.
Ich gehe nicht mehr zur Schule.
Ja, seit 3 Wochen. Du würdest gescheiter einen anständigen Beruf lernen, sonst bleibst du dein Leben lang Handlanger. Ein armer Schlucker. Die Post sucht Lehrlinge.
Aber ich muss Geld verdienen, jetzt wo unser Vater nicht mehr lebt.
Hier müssen dringend Stützbalken eingebaut werden. Die Wand kann jeden Augenblick ausbrechen.
Das verdammte Wasser.
Heute haben wir 150 Liter pro Sekunde gemessen.
Karl, schreib auf. Ab Messpunkt 7 auf einer Länge von 50 Meter, Stollen einwärts, Stützbalken für Westbahn.
Stollen einwärts, Stützbalken.
Beim Vortrieb. Wie ist der Felsen heute?
Boah, Butter. Butterweich. Sprengen bringt nichts. Die Mineure müssen von Hand buddeln. Ich hoffe, dass wir morgen die Bohrmaschinen wieder ansetzen können. Und wann bekomme ich für die Gruppe 2 endlich mehr Leute?
Sobald die Gleise zur Schutthalde verlegt sind. Nächste Woche.
Erst nächste Woche. Wir müssen die Mannschaften häufiger wechseln. Es geht nicht anders bei dieser Affenhitze hier. Heute haben wir wieder 50 Grad Wärme und die Männer stehen bis zu den Knien im Wasser. Nach 4 Stunden ist beim Stärksten die Luft draußen.
Wie spät ist es?
Bald 4:30.
Die Schicht wechselt doch erst 6.
Wir streiken! Schoppero! Schoppero! Campagno, schließ dich an! Schoppero, streik!
Was ist los?
Wir streiken, keiner wird arbeiten, bis unsere Forderungen erfüllt sind.
Welche Forderungen? Ich weiß nichts von Forderungen.
Habt ihr gehört, Männer? Was habe ich euch gesagt? Sie haben unsere Forderungen nicht einmal angeschaut. Im April hat die Arbeiterkommission unsere Forderungen der Bauleitung schriftlich zugestellt. Heute ist der 1. Juli und wir haben noch immer keine Antwort bekommen.
Es gibt keine Arbeiterkommission. Gewerkschaften sind verboten.
Verdrück dich, Miststück!
Halt! Hey! Zurück an die Arbeit!
Hört nicht auf ihn, Genossen. Amici, mir nach.
Männer, so seid doch vernünftig. Wer nicht sofort an die Arbeit geht, ist entlassen.
Als Maul oder ich schlag dir die Zähne ein.
Merkt ihr nicht, wie euch die Kommunisten ins Unglück treiben?
Sklaventreiber! Poliert ihm die Eier!
Für jeden von euch warten draußen 2, die arbeiten wollen.
Saukapitalist!
Ingenieur, es hat keinen Sinn.
Verdammt nochmal, warum hast du uns nicht vorgewarnt?
Wie denn? Ich wusste von nichts.
Erzähl kein Märchen. Auch ein Streik braucht Vorbereitung. Das ist kein Blitz aus heiterem Himmel.
Wenn ich doch sage, alles war ruhig, nichts...
Wozu nur haben wir Aufseher?
Natürlich sind die Männer unzufrieden gewesen. Stollenarbeit ist nun mal eine verdammte Schinderei.
Die Weisung der Bauleitung war doch klar genug. Wer stänkert, fliegt. Der sollte auf der Stelle entlassen werden.
Ja. Sick! Herr Sick!
Ah, ich komm schon.
Ich bin vom Streikkomitee.
Grüß dich.
Genosse, setz dich.
Sie wünschen?
Ein Glas Wein? Silvia, bring uns einen Dreierweißen.
Was ist los? Warum rücken noch mehr Soldaten ein?
Es heißt, die Truppe wird ausgewechselt.
Wie viele Soldaten sind aufgeboten?
In der Zeitung ist gestanden, eine Kompanie. Aber es sieht nach mehr aus.
Man möchte meinen, der Krieg ist ausgebrochen. Im ganzen Städtchen wimmelt's von Soldaten.
Zeit, dass die Armee mit diesen Streikbrüdern aufräumt.
Streik geht weiter.
Der Kutscher.
Ritteranzeiger, Toteberg Gletschersturz auf dem Simplon.
Wie viel bekommst du?
20 Rappen. Vielen Dank.
Brigger-Anzeiger,
das gefällt dir nicht, was?
Mir mag's wurscht sein. Meinetwegen streikt bis St. Wendelin. Noch lieber wäre mir, das Loch würde wieder zugeschaufelt.
Und was wird aus den arbeitslosen Mineuren?
Arbeiter, die nicht arbeiten wollen, mit denen mag ich kein Bedauern haben.
Was hast du gegen uns?
Ja, frage ich euch. Ihr macht uns Fuhrmänner brotlos. Und was sagt ihr dazu? Das lässt euch kalt. Wir leben von Transporten über den Simplonpass. Sobald die Bahn durch den Tunnel fährt, sind wir unsere Kundschaft los.
Da kommt Karl.
Vittorio braucht sofort den Arzt. Die Polizei hat geschossen. Vittorio hat's am Bein erwischt. 2 Einschüsse.
Was habe ich gesagt? Jetzt räumen Sie auf. Ich hol den Arzt. Wo ist Vittorio?
Bei Bonani. Die erste Baracke gleich nach der Brücke.
Sind noch mehr verletzt?
Nein. Wo ist das passiert? Bei den Werkstätten. Die Mechaniker streiken nicht. Darum sind wir auch dort gewesen. Wir haben die Kollegen zum Streik überreden wollen. Plötzlich taucht Polizei auf.
Und hat geschossen.
Ja, und Vittorio getroffen. Hier, in die Wade.
Wir dürfen uns nicht provozieren lassen. Sie warten nur auf den erstbesten Vorwand, damit die Armee dreinschlagen kann. Wer garantiert, dass sie nicht mehr auf uns schießen werden?
Wie geht es Vittorio?
Der Arzt meint, in einer Woche ist er wieder auf den Beinen.
Wird der Streik befolgt?
Zur Nachtschicht im Stollen haben sich noch 6 Mann gemeldet. 4 Aufseher und 2 Vorarbeiter. Und über die Kollegen in den mechanischen Werkstätten wisst ihr ja Bescheid.
Für heute Nachmittag haben wir eine Streikversammlung angesagt. Bis dann müssen wir uns endlich über unsere Forderungen einigen.
Weh. Ihr habt der Bauleitung noch keine Forderungen gestellt?
Nein.
Das verstehe ich nicht. Ihr wisst doch genau, zuerst stellt man Forderungen. Geht die Direktion darauf nicht ein und lehnt sie auch Verhandlungen ab. Erst dann ruft man zum Streik auf.
Natürlich wissen wir das. Aber es ging nicht anders. Wir hatten nicht einmal ein Streikkomitee. Die Leute haben Angst.
Erinnerst du dich nicht mehr an den letzten Streik, den vom November 1899? Sie haben die Gewerkschaft verboten und unsere Krankenkasse aufgelöst. Sie haben unsere Wortführer verhaftet und entlassen. Die ausländischen Kollegen sogar an die Grenze gestellt. Seither haben die Leute Angst. Jetzt, wo die Armee da ist, erst recht.
Als Forderung schlage ich vor, für alle Arbeiter 50 Rappen mehr Lohn pro Tag. Einführung der 8-Stunden-Schicht im Stollen.
Aber die Zeit muss vom Betreten des Tunnels angerechnet werden. Vom Tunneltor bis zum Vortritt marschieren wir 6 Kilometer. Diese Arbeitszeit wird uns nicht bezahlt.
Karl, sieh nach, wer da ist. Keine Maßregelung der Streikenden. Anerkennung der Gewerkschaft.
Ein Polizist?
Was will er?
Er sagt, er habe eine Meldung vom Präfekten.
Lass ihn herein.
Der Präfekt schickt mich. Ich soll euch sagen, ohne ausdrückliche Bewilligung des Präfekten dürfen ab sofort keine Versammlungen abgehalten werden.
Auch nicht hier bei der Aletschwirtin?
Auch nicht hier. Die Wirtin wird euch rauswerfen oder sie verliert ihr Patent.
Hast du das schriftlich?
Nein.
Aber wir möchten das schriftlich haben. Dazu hat der Präfekt kein Recht. Das kann er nicht tun. Die Bundesverfassung garantiert die Versammlungsfreiheit.
Einigt euch mit dem Präfekten. Macht jetzt Schluss. Raus. Habt ihr nicht gehört, oder soll ich bei der Armee Hilfe holen?
Es ist nicht ihretwegen, Herr Sick. Wir dürfen Ihnen kein Zimmer geben. Der Gemeindepräsident hat uns gedroht, wenn wir Gewerkschafter beherbergen, schließt er uns das Lokal.
Silvia, bring uns doch eine Flasche Wein.
Warum pennt er nicht im Negerdorf?
So sagen die Leute hier den Arbeiterhütten.
Vor allem das Trinkwasser würde den Revoluzer bei Kampflaune halten.
Was ist mit dem Trinkwasser?
Es gibt keins.
Die Gemeinde verweigert uns sauberes Trinkwasser. Wir haben jetzt das Grundwasser angezapft.
Die Bauern tränken nicht einmal das Vieh damit.
Schmeckt scheußlich und stinkt wie Gülle, weil der Boden sumpfig ist.
Arbeiter, zieht die Beine hoch.
Der Polizist.
Wisst ihr schon?
Was ist das?
Ein Plakat?
Zeig her.
Jetzt fahren Sie grobes Geschütz auf.
Lies vor.
Erlass der Regierung. Alle Streikenden werden aufgefordert, sich bis spätestens Freitagabends bei der Bauleitung Simplon-Tunnel zu melden. Arbeiter, die sich nicht melden, werden einer besonderen Polizeikontrolle unterstellt. Wer kein regelmäßiges Einkommen ausweisen kann, wird verhaftet. Die Ausländer unter den Verhafteten werden unverzüglich an die Grenze gestellt.
Eine Kriegserklärung ist das.
Das Ende des Streiks, willst du sagen?
Was habe ich gesagt? Diesmal räumen sie auf. Silvia, zahlt.
Lasst euch nicht beeindrucken. Genossen, wir geben nicht auf. Keiner wird sich melden. Keiner. Wenn wir zusammenhalten, haben die keine Chance. Wir werden alle Zugänge zur Baustelle absperren.
Nein, Genosse. Jetzt ist nicht der Moment, den starken Mann zu spielen.
Sick hat recht. Mich geht's zwar nichts an. Ich weiß nur, die Armee hat Schießbefehl. Beim geringsten Widerstand werden die Soldaten lospulvern.
Der Streik nimmt ein schlimmes Ende. Die Regierung droht den Streikenden, fast alles Ausländer, mit Landesverweis. Die Bauleitung entlässt alle Arbeiter und fordert sie auf, sich beim Lohnbüro zu melden. Sobald ein Arbeiter seinen Lohn empfangen hat, wird er von 4 Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett bis zum Ausgang der Baustelle begleitet. Wer im Verdacht steht, beim Streik eine aktive Rolle gespielt zu haben, wird der Polizei übergeben. Die Ausländer werden, je zu zweien, mit Handschellen aneinander gekettet, in Zellenwagen gesperrt, danach mit der Bahn über Lausanne, Luzern, in den Tessin verfrachtet und dort an die Grenze gestellt. Auch Karl Delberg wird von bewaffneten Soldaten zum Lohnbüro geführt. Der Ausgang des Simplon-Streiks wird für ihn zum Schlüsselerlebnis. Er beschließt, der sozialistischen Arbeiterbewegung beizutreten. Karl Delberg befolgt den Rat von Ingenieur Peter und meldet sich zur Post. Seine Lehrzeit führt ihn ins Unterwallis und in die Watt. Zurück in Brieg gründet der junge Postbeamte im Jahre 1904 den Grütli-Verein, Vorläufer der Sozialistischen Partei, und avanciert schnell zu ihrem Führer. Er gründet zahlreiche Genossenschaften und Vereine, Gewerkschafts- und Parteisektionen. 1919 entsteht die kantonale Sozialistische Partei. 1921 wird er als erster Abgeordneter dieser Partei in den Großen Rat gewählt.
Die Sitzung ist eröffnet. Das Wort hat der Abgeordnete Delberg.
Der Rat diskutiert die Einführung der obligatorischen Krankenkasse. Ich beantrage, dass wir gleichzeitig auch die Kinderversicherung beschließen. Das wäre bei Gott kein Luxus. Sozialpolitik bleibt ohnehin das Stiefkind dieses Hauses. Unser Kanton kennt nicht einmal ein Arbeiterschutzgesetz. Die Folgen für die Arbeiterklasse sind verheerend. Die Werktätigen haben die niedrigsten Löhne und sie haben zugleich die längsten Arbeitstage der Schweiz. Dem Staatsrat ist das Problem bekannt. In diesem Saal hat er versprochen, ich darf zitieren: Die bedeutende Frage des Arbeiterschutzes ist von brennender Aktualität. Mit großem Interesse verfolgen wir, was in den fortschrittlichsten Ländern getan wird, weil auch wir ihren Weg beschreiten wollen. Das erklärte der Staatsrat vor 20 Jahren. Ja, meine Herren, Sie hören recht, vor 20 Jahren. Seither hat der Staatsrat nichts unternommen, um dieses Versprechen einzulösen. Sehen wir zu, welche Sozialausgaben das Budget vorsieht. Soziale Fürsorge? Nichts. Krankenkasse? Nichts. Unfallversicherung? Nichts. Altersvorsorge? Nichts. Nichts, nichts. Weniger als nichts. Staatsrat, du schläfst. Deine Sozialpolitik ist ein Krüppel.
Der Abgeordnete Ewiko verlangt das Wort.
Delberg will sich wieder als Vater der Versicherungen aufspielen, um sich dann zu brüsten, was er, der Genosse, alles getan hat. Aber er schmückt sich mit fremden Federn.
So ist es, ja.
Denn die Idee ist nicht neu. Dieser Rat soll sich nicht für billige Propagandatricks missbrauchen lassen.
Ich weiß, die Idee stammt nicht von mir. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir keine Versicherungen für Kinder haben. Egal, von wem die Idee stammt. Hauptsache, sie ist gut.
Staatsrat Treue.
Wir haben die Frage studiert. Wir sind nicht gegen die Kinderversicherung. Der Abgeordnete Delberg hat uns falsch verstanden.
Ja. Natürlich. Oh, ich weiß. Ich verstehe Sie nie. Ihr versprecht tausend Dinge. Und getan wird nichts.
Ja, es ist einfach, über Sozialpolitik große Reden zu schwingen.
Richtig.
Delberg fordert vom Staat immer höhere Sozialausgaben. Das ist maßlos und unverantwortlich. Denn dem Staat fehlen die Mittel. Wollten wir auf Delberg hören, dann wäre der Staat schon morgen pleite. Ich erlaube mir, Delberg zu raten, er soll uns mit seinem großen Programm... Ja, er soll uns mit seinem großen Programm verschonen. Wir haben dies schon zu oft anhören müssen.
Das große Programm...
Ein Programm? Nein, nicht schon...
Das große Programm, das sich in jeder Session entwickeln muss, ist im Grunde Ihr Programm. Nur ihr hält euch nicht daran. Der Staat hat kein Geld... Das ewige Klagelied.
Das ist die Staatsbürgerlichkeit.
Diese ständige Ausrede des Staatsrates. Für sich selbst aber haben die Herren Staatsräte Geld. Großzügig erhöhen sie sich ihr Gehalt und erhöhen sich auch noch ihre Rente. Es stört den Staatsrat nicht, dass es in diesem Land Menschen gibt, die nicht genug zu essen haben. Auch Kinder. Gerade Kinder.
Peinlich.
Als ich darum eine Schulsuppe vorschlug, lehnte der Staatsrat ab. Kein Geld. In diesem Kanton gibt es mehrere tausend ältere Menschen, die mittellos sind. Auch für sie will die Regierung keinen roten Rappen locker machen.
Das stimmt nicht.
Er lässt sie allein in ihrer Not. Sich selbst aber erhöht er Gehalt und Rente. Und das nennt ihr Sozialpolitik. Ich nenne das einen Skandal. Die Antwort des Staatsrates hat mich nicht befriedigt.
Der Abgeordnete Delberg ist von meiner Antwort nicht befriedigt. Das freut mich.
Wir kommen zur Motion Warnell. Der Abgeordnete Warnell hat das Wort.
Ich ersuche die hohe Regierung, Mittel und Wege zu finden, wie man der Bauernbevölkerung, insbesondere den Bergbauern, besser helfen kann. Der Erlös aus Milch, Vieh- und Getreidewirtschaft steht in keinem Verhältnis mehr zu den Lebenskosten. Die älteren Bergbauern haben resigniert. Sie geben sich lieber mit einem erbärmlichen Auskommen zufrieden, stürzen sich in Schulden, als dass sie abwandern. Ganz anders ihre Kinder. 9 von 10 verlassen die Bergtäler und wandern in die Ebene ab. Dort arbeiten sie in Fabriken. Das ist sehr oft ungesund. Vor allem aber werden sie eine leichte Beute der Sozialisten. Die verlorenen Söhne der Berge schließen sich dem roten Banner an. Sehr zur Freude des Sozialistenführers Delberg. Genau das, hoher Staatsrat, meine Herren Großräte, genau das ist das zentrale Problem für die Zukunft unserer Wirtschaft. Und auch, das möchte ich hier und jetzt betont haben, und auch für die Moral unseres katholischen Landes. Denn Entchristlichung und Entvölkerung sind wahrlich nicht das, was ein Land bereichert. Sie nämlich sind die Vorboten allgemeiner Dekadenz. Sie führen unausweichlich zum Ruin.
Der Vorredner sagte, um den Bauern zu helfen, müsse man den Sozialismus bekämpfen. Ich aber erkläre, die Sozialisten, die man immer anklagt, sie würden die Bauern schröpfen, haben nichts mehr zu nehmen. Die Bankiers haben schon alles zusammengerafft. Es gibt reiche, reiche Schmarotzer.
Abgeordneter, bleiben Sie sachlich. Keine Beleidigungen, bitte.
Ich will sagen, es gibt Kapitalisten. Ist Kapitalist sachlich genug? Kapitalist ist sachlich genug. Kapitalisten also, die aus dem Schweiß der Bauern Kapital schlagen, die auf Kosten dieser Bauern noch reicher werden. Ich weiß, dass wir den Bauern helfen müssen. Nach mir gibt es ein einziges Rezept. Die integrale Anwendung des sozialistischen Programms. Nur so verschaffen wir den Bauern wenigstens ein bisschen Wohlfahrt.
Bauern, lernt Russisch, endlich eine Patentlösung.
Es stimmt, es stimmt. Für die Landwirtschaft gibt der Kanton viel Geld aus. Aber es stimmt ebenso, dass dieses Geld nicht den Kleinbauern zugutekommt. Staatsrat, meine Herren, wir hätten eine einmalige Gelegenheit, den Bauern wirksam den Rücken zu stärken. Zwei Vorschläge. Primo, schaffen wir staatliche Genossenschaften, Land- und Weinwirtschaftliche Genossenschaften, Kaufs- und Verkaufsgenossenschaften. So kassiert der Bauer selbst den Lohn für seine harte Arbeit und er muss nicht zusehen, wie dieser von Zwischenhändlern und Verbänden eingesteckt wird. Der Staat muss in diesem Sinne eingreifen. Sekundo. Die weite Rhone-Ebene ist bald trockengelegt. Aus den Sümpfen wird ein einziger Früchte- und Gemüsegarten entstehen. Ich schlage vor, der Staat kauft dieses trockengelegte Land und errichtet darauf kleine Höfe. Der Boden, die Grundstücke bleiben für immer unverkäuflich. Wir können das hier im Rat per Dekret oder Gesetz so festlegen. Der notgeratene Kleinbauer, und an solchen mangelt es weiß Gott nicht, der notgeratene Kleinbauer erhält zu einem günstigen Preis den Hof, ich will sagen Wohnung, Stall, Lagerhaus und was immer dazugehört. Das Land aber wird ihm umsonst überlassen. Nicht ganz umsonst. Der Bauer muss sich verpflichten, den ihm überlassenen Boden landwirtschaftlich zu nutzen.
Genosse!
Mann, ja,
Kolchose!
So treffen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Bauer hat wieder ein Auskommen. Und wir graben der Bodenspekulation dem Bauernfeind Nummer 1 endgültig das Wasser ab.
Staatsrat Treue!
Ich bin glücklich, dass der Abgeordnete Dellberg sich auch um die Landwirtschaft kümmert. Das beweist vielleicht seinen guten Willen. Vielleicht seinen guten Willen. Doch ob er hier Experte genug ist, das steht auf einem anderen Blatt. Seine Vorschläge jedenfalls lassen sich so nicht verwirklichen.
Staatsratstreue zweifelt an meiner Kompetenz. Ich will nur festhalten, Treue ist nicht nur Staatsrat, er ist auch Inhaber einer Bank. Ohne Zweifel ist der Bankier ein unübertrefflicher Landwirtschaftsexperte. Die zahllosen, hoffnungslos verschuldeten Bauern sind ganz bestimmt auch dieser Meinung.
Dellberg soll sich nicht so schnell aufregen. Selbstverständlich ist mir bekannt, dass er universell kompetent ist.
Der Abgeordnete Petrick verlangt das Wort.
Ich habe die Dellbergschen Programmtiraden langsam satt. Wenn man ihn so reden hört, möchte man meinen, er wolle aller Welt helfen. Ich muss aber daran erinnern, der erste Programmpunkt des Sozialismus ist noch immer der Klassenkampf.
Bei Ihnen ist es der Klassenhass.
Vom Obergelehrten Dellberg, der uns in seiner Presse mit Cretin tituliert, lassen wir uns keine Instruktionen erteilen.
Herr Dellberg, Sie werden am Telefon verlangt.
Betrachten wir doch einmal nüchtern unser Verhältnis.
Er hat seinen Namen nicht gesagt.
Er soll später noch was anrufen, ich kann jetzt nicht weg.
Er sagt aber, es sei dringend.
Bauernbetriebe in Thaler halten wollen.
Sie wüssten Bescheid.
Dann ist oberstes Gesetz,
stimmt. Also das hätte ich beinahe vergessen.
Eigenen Grund und Boden zu erhalten. Wo führt das hin, wenn wir mit den Ideen dieser sozialistischen Wirrköpfe Unruhe in die Stube unserer Dörfer bringen?
Hallo, hier Delberg. Sorry,
ich bin's. Komm ich zu spät?
Nein, nein.
Das verschwundene Dossier ist tatsächlich wieder zum Vorschein gekommen. Aber das ändert für deinen Vorstoß nichts. Jetzt hast du sogar einen zusätzlichen Trumpf in deinem Spiel. Stell dir vor, im Dossier fehlen ausgerechnet die Akte Nummer 40 und 41. Die Abschriften hast du bei deinen Unterlagen.
Ja, hab ich.
Der Aktendieb hat es eilig. Er übersah, dass die Akten fortlaufend nummeriert sind.
Wir sollten uns schnell zusammensetzen.
Nein, auf keinen Fall. Man darf uns jetzt nicht zusammensehen. Was meinst du, welches Halali hier losgeht, wenn bekannt wird, dass Delberg ausgerechnet von einem Chefbeamten des Departements Treue mit Informationen versorgt wird? Nein, auf meine Entlassung verzichte ich gern. Also, mach's gut.
Keine Sorge, die Bombe tickt schon. Ciao.
Wir kommen zur Interpellation Delberg. Zuerst aber möchte der Abgeordnete Petrik noch eine Erklärung abgeben.
Im Namen meiner Fraktion protestiere ich energisch dagegen, wie hier die Wortmeldungen verteilt werden. Delberg monopolisiert das Wort. Man möchte meinen, das Rednerpult sei nur für ihn da. Wenn Delberg nur ein paar Fetzen Papier auf das Büro des Präsidenten wirft, werden diese sogleich auf die Tagesordnung gesetzt. Wenn aber ein bürgerlicher Deputierter eine Motion einreicht, so bleibt diese Tage und Monate lang liegen. Dieser Zustand ist unhaltbar. Delberg gehört nicht etwa der stärksten Fraktion an, im Gegenteil, er ist der einzige Sozialist in diesem 120-köpfigen Rat.
Herr Kollege von der Mehrheitspartei, ich weiß, Ihre Partei betrachtet diesen Staat als Ihre Pfründe. Darum möchten Sie mir am liebsten das Wort verbieten. Dass Sie es heute versuchen, ist besonders tollpatschig.
Delberg, kommen Sie zur Sache.
Ich bin schon mittendrin. Der Staat als Pfründe der Mehrheitspartei. Genau das ist das Thema meines Vorstoßes. In der letzten Session, der Rat erinnert sich, fragte ich die Regierung, wie es kam, dass sie dem Konsortium E die Wasserrechte am oberen Rotten zusprach. Der Staatsrat gab die auffällige, knappe Antwort: Zwei Gesuche lagen vor, das Konsortium machte das bessere Angebot. Das war nicht einmal die halbe Wahrheit. Hier die ganze Wahrheit. Der Staatsrat erteilte nicht eine Konzession, sondern er verhalf Parteifreunden zu einem happigen Spekulationsgeschäft. Der Entscheid war nichtig und verstieß auch noch gegen die Verfassung. Ich fordere den Rat auf, die Fehlbaren vor Gericht anzuklagen. Denn bei diesem illegalen Spekulationsgeschäft gingen dem Staat 600.000 bis 700.000 Franken verloren. Das ist mehr Geld, als 200 Arbeiter in einem Jahr verdienen können.
Das ist Rufmord! Herr Präsident, du ziehst Sie dem Abgeordneten das Wort.
Wer so einen Antrag muss Beweise liefern.
Ruhe, Ruhe, meine Herren, meine Herren!
Beweise? Eins nach dem anderen, wie in Paris. Keine Sorge, die Beweise bleibe ich nicht schuldig. Wir planen in Zusammenarbeit mit wirtschaftlichen und intellektuellen Kreisen unseres Kantons die Schaffung einer Industrie. Das gab das Konsortium in seinem Gesuch an. Ich behaupte und kann es beweisen, auch nicht im Traum dachte das Konsortium an die Schaffung einer Industrie. Sein Gesuch hatte nur einen Zweck, ein illegales Spekulationsgeschäft.
Eine infame Unterstellung ist das. Eine gemeine Lüge.
Der Abgeordnete Emiko bezichtigt mich der Lüge.
Ausgerechnet dieses eminente Mitglied der Mehrheitspartei. Hier, Herr Ebeko. Nein? Erinnert sich an nichts? Dann will ich Ihre Erinnerung etwas auffrischen. 3 Wochen, bevor dem Konsortium die Wasserrechte erteilt wurden, verfasste Herr Ebeko als Anwalt und Teilhaber des Konsortiums diesen Brief. Und was steht dort zu lesen? Er, Ebeko, bietet der Chemiefabrik die Wasserrechte zum Verkauf an. Jener Fabrik, die selbst ein Gesuch eingereicht hatte. 100.000 Franken wollte Herr Ebeko. Noch stand der Entscheid des Staatsrates aus. Aber Ebeko war sich seiner Sache sicher. Er wusste schon, dass er die Konzession im Sack hatte. Diese frühe Gewissheit klagt ihn heute an. Denn der Abgeordnete Ebeko ist auch Anwalt und kennt unsere Gesetze. Und als Anwalt konnte er damals nur eines mit Gewissheit annehmen. Der Staatsrat muss sein Gesuch ablehnen. Das Gesetz schreibt ganz klar vor: Wer eine Wasserkonzession anfordert, muss angeben, wozu er die Wasser nutzen will. Er muss ein Projekt, muss Pläne einreichen, für den Fall eines Kraftwerkes sogar entsprechende Baubewilligungen vorweisen. Aber nicht eine dieser Auflagen erfüllte das Gesuch des Konsortiums E. Und trotzdem wurde es bewilligt. Alle Beteiligten mussten wissen, dass der Entscheid illegal war. Und darum sollte dieser Entscheid auch nie publik werden. Das Konsortium verkaufte sofort seine Konzession weiter und löste sich auf. Und beim Staat wurde das Dossier Konsortium E gestohlen.
Ich erkläre dem Rat im Namen des Staatsrates, das Dossier liegt in meinem Departement. Es wurde nicht gestohlen.
Es wurde sehr wohl gestohlen. Erst nach meiner Anfrage wurde es in Ihrem Departement abgelegt, obwohl es dort nichts zu suchen hätte. Dort wurde es letzte Woche, scheinbar zufällig, gefunden. Und ganz zufällig fehlen im gefundenen Dossier die Akten Nummer 40 und 41. Also doch. Ausgerechnet jene Akte, die aufführen, wer hinter dem Konsortium steckt. Alles ehrenwerte Mitglieder der um die Finanznot des Staates so besorgten Mehrheits- und alleinigen Regierungspartei. Herr Staatsrat Treue, steht nicht auch Ihr Name auf den verschwundenen Dokumenten? Das würde vielleicht erklären, warum das lästige Dossier plötzlich in Ihrem Departement liegt, wo es doch ins Baudepartement gehören müsste.
Herr Präsident, im Namen der Mehrheitspartei fordere ich Sie auf, Delberg sofort das Wort zu ziehen. Andernfalls verlassen wir unverzüglich den Saal.
Zuerst den Staat bestehlen und sich dann noch beleidigt vor der Verantwortung drücken. Ich verlange, dass über meinen Antrag
abgestimmt wird. Herr mit Lügen und Verleumdungen aufhören und Unruhe stiften. Das war schon immer das erste Gebot der Sozialisten.
Die Sitzung ist geschlossen. Von den heutigen Beratungen wird kein Protokoll erstellt.
Diese stürmische Parlamentsdebatte wird noch lange hohe Wellen werfen und für den kämpferischen Abgeordneten Delberg nicht ohne Folgen bleiben. Groß- und Nationalrat Ebeko klagt ihn vor Gericht ein. Zuvor hebt der Große Rat Delbergs parlamentarische Immunität auf. Das Kantonsgericht verurteilt ihn wegen Verleumdung. Doch Delberg gelangt ans Bundesgericht. Ende 1931 bestätigt das Bundesgericht das Urteil des Kantonsgerichtes. Damit jedoch ist der Streitfall nicht erledigt. Im Gegenteil. Für Karl Delberg, seit 1919 Posthalter in Natas, beginnt die Affäre Eweko jetzt erst richtig.
Postamt Natas, Delberg?
Salzmann, Gemeindepräsident.
Salü, du weißt es also auch schon. Verurteilt wegen Verleumdung, ist ja lächerlich. Das Bundesgericht hat das Urteil vom Kantonsgericht bestätigt. Ich soll gesagt haben, Eweko habe beim Staat ein Dossier gestohlen. Aber so habe ich das nie behauptet. In allen anderen Punkten habe ich recht bekommen. Ich konnte belegen, dass Eweko und seine Parteifreunde den Staat um 500.000 beschissen haben. Was in den Köpfen der Leute hängen bleibt, Delberg hat den Prozess verloren.
Nein, jedermann hat verstanden. Politisch bleibst du Sieger. Hast du schon vergessen, dass Eweko deinetwegen nicht mehr in den Nationalrat gewählt wurde? Du wirst sehen, auch dieses Urteil ist beste Wahlpropaganda. Eins aber kann ich dir sagen, das wird eine teure Propaganda.
Wem sagst du das? 5 Jahre Prozess, das kostet mich ein Vermögen.
Nicht das meine ich. Ist er schon bei dir gewesen?
Wer?
Der Wehr. Manchmal bist du naiver als ein Kindermädchen. Wer schon? Roscha.
Von der Postkreisdirektion?
Ja, Inspektor Roscha. Vor einer Stunde hat er hier angerufen. Er hat gefragt, ob bei der Gemeinde Klagen vorliegen. Gegen dich, gegen die Art, wie du die Post führst. Ich habe gesagt, nein, ganz im Gegenteil, die Leute sind sehr zufrieden. Ja, und das stimmt auch. Du, noch nie ist die Post hier in Natas besser geführt worden.
Roscha, Roscha, ich werde nicht schlau aus dem. Was zum Teufel sucht er? In den letzten 4 Monaten ist er schon 3-mal zur Inspektion hier gewesen.
Spitz die Ohren, Karl. Sie wollen dir die Post wegnehmen.
Wie kommst du darauf?
Politisch sind wir Gegner, das weißt du. Bei diesem Spielchen aber, da mache ich nicht mit. Ich bin zwar Mitglied der Mehrheitspartei, in dieser Sache aber stehe ich auf deiner Seite.
Du meinst, das Süppchen kommt aus eurer Parteiküche? Stecken also Eweko und Treue dahinter?
Das hast du gesagt.
Frau Delberg, die Schützenzunft möchte für Samstagabend den Saal haben.
Ist schon vergeben, der Arbeiterchor hat Probe. 2 Männer wollten zu dir. Sie suchen Arbeit.
Wer?
Ach, die Namen habe ich vergessen. Aber sie kommen morgen zu dir auf die Post. Kamil Jossen hat sie geschickt.
Kamil Jossen? Ihm habe ich in Zürich Arbeit gefunden.
Zahlen.
Ja, Moment, ich komme.
Einer ist schon seit 7 Monaten arbeitslos.
Handlanger. 2-mal das Menü, 1-mal
Vater von 5 Kindern.
Eine Flasche Barbera.
Roscha hat sich angemeldet.
Roscha? Schon wieder eine Inspektion.
Als Begründung kannst du angeben, Beförderung, bessere Berufschancen.
Mein lieber Inspektor Roscher, das hast du dir fein ausgedacht.
Niemand außer der Generaldirektion wird jeden wahren Grund deiner Kündigung erfahren. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
Sag mal, du hast sie wohl nicht mehr alle. Das ist ja ein reiner Kuhhandel.
Die Direktion gibt dir 1 Monat Bedenkzeit. Überstürz jetzt nicht.
Da gibt es nichts zu bedenken. Darauf steige ich nicht ein, nie im Leben.
Die Direktion kommt dir sehr entgegen. Glaub mir.
Jetzt verstehe ich. Das also war der Grund der vielen Inspektionen. Du hast auf Teufel komm raus Dienstfehler gesucht, um mich abzuschieben. Aber die Rechnung ist nicht aufgegangen.
Wenn ich dir einen Rat geben darf, nimm den Vorschlag an.
Nein, so nicht.
Nun gut, du hast es so gewollt. In den nächsten Tagen wirst du diesen Brief bekommen. Das bundesgerichtliche Urteil, Verleumdungsklage Eweko, das zu ihren Ungunsten ausfiel, wird zur Folge haben, dass wir auf ihre Verwendung im Kanton Wallis verzichten müssen. Sofern Sie nicht vorziehen, freiwillig den Postdienst zu verlassen, stellen wir Ihnen ein Heim außerhalb des Kantons nach einer geeigneten Stelle. Bekommt dir dieser Tonfall besser?
Ich verlange eine Aussprache mit der Direktion.
Der Entscheid ist endgültig.
Ich werde mich noch verteidigen dürfen.
Die Direktion hat entschieden, ein für alle Mal.
Das Urteil enthält doch nichts Unehrenhaftes. Ich habe Korruption und Günstlingswirtschaft in der Kantonsverwaltung angeprangert. Ich bin Großrat. Ich habe nur meine Pflicht getan. Aber was haben Parteipräsident Eweko und Staatsrat Treue der Postdirektion als Gegenleistung für diesen politischen Liebesdienst versprochen?
Du hast deine Art, mit deinen Vorgesetzten umzuspringen?
Ich bestehe auf meinem Recht. Das ist meine Art.
Das Urteil war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Mehrmals ist dir wegen Dienstfehlern der Lohn gekürzt worden. Die Beschwerden gegen dich füllen ganze Bundesorten.
Ach, alles politische Intrigen, das weißt du so gut wie ich.
Aber ich bitte dich.
Die Beschwerden, also wenn du eine gelesen hast, dann kennst du sie alle. Hier, ein Müsterchen aus dem Jahre 1918. Die überaktive Tätigkeit dieses Herrn Sozialistenführers ist uns sattsam bekannt. Wir verwahren uns dagegen, dass dieser Herr das Postamt für seine hetzerische Parteipropaganda und bolschewistische Minieragitation missbraucht. Jetzt kommt's, das darf nie fehlen hier. Hör zu. Die Prinzipien dieses Mannes und seine eheliche Lebensweise stehen im schärfsten Gegensatz zu allem, was der Bevölkerung heilig ist.
Und deine Nebenämter? Unmöglich, dass die Postarbeit darunter nicht leidet. Du bist Gemeinde- und Großrat, Präsident der Partei, des Gewerkschaftskartells, der Konsum- und der Baugenossenschaft, Leiter des Hotels Volkshaus.
Das stimmt nicht. Das Volkshaus führt meine Frau.
Redaktor der Parteizeitung Die Gerechtigkeit.
Aber nicht auf Kosten der Post. Das hast du selbst festgestellt. Hier, die Berichte deiner letzten 5 Inspektionen. Leistung und Befähigung, sehr gut. Immer dasselbe Zeugnis. Hier, prüf nach.
Ja, ich weiß.
Solange die Denunzianten nur kleine Politiker waren, hat mich die Direktion in Ruhe gelassen. Jetzt aber sind es nicht mehr die kleinen Prinzen der Provinz. Jetzt sind es die großen Bosse der Mehrheitspartei, die mich anschwärzen. Eweko, Treue, Sie wollen den Politiker, den Sozialisten Dellberg weghaben.
Walter, kannst du noch diese Woche den Vorstand der Konsumgenossenschaft zusammentrommeln?
Hält das so?
Ja, wir müssen schleunigst einen neuen Verwalter finden.
Hat Moritz gekündigt?
Wir werden ihm kündigen. Der Idiot hat aus dem Winterlager Ware verkauft und das Geld für sich eingesteckt.
Aber doch nicht Moritz.
Eins kann ich dir jetzt schon sagen. Der Verlust darf nicht sehr groß sein. Sonst müssen wir den Laden dicht machen.
Für Spott wäre wieder einmal gesorgt. Der Bricker-Anzeiger wird sich freuen.
Genau das müssen wir verhindern. Niemand darf etwas davon erfahren. Unter keinen Umständen vor der Abstimmung.
Die Subvention an unsere Baugenossenschaft kommt vor die Gemeinde, das habe ich ganz vergessen.
Wenn die Geschichte mit Moritz rauskommt,
können wir den Block mit den 50 Arbeiterwohnungen vergessen.
Ohne die Subvention der Gemeinde schaffen wir das nie. Für das Parteifest ist alles bestens vorbereitet. Wir beginnen mit einem Umzug durch die Stadt. Voraus die Arbeitermusik. Sie spielt die Internationale. Dann die Fahnenträger der Partei- und Gewerkschaftssektionen. Im ersten Glied unsere Gemeinde und Großräte. In ihrer Mitte unser Gastredner Leonhard Ragatz, Pfarrer und Genosse. Dann die Vereine, die Turner und Schwinger, die Bergfreunde, die Frauen, der Chor, die Jungsozialisten, Parteifreunde. Genossinnen, Genossen. Man beschimpft uns Rote als Lumpenpack. Man verhöhnt uns als ewig Unzufriedene, als Versager und isolierte Spinner. Darauf antworten wir mit einer Demonstration der Stärke, singend und musizierend, geordnet und beherzt. Als überzeugte Sozialisten werden wir durch Brieg ziehen. Leonhard Ragatz wird eine große Rede halten. Von Christus zu Marx, von Marx zu Christus hat er, der Pfarrer und Sozialist, seine Rede überschrieben. Genossinnen, Kameraden, jeder Bürger dieser Stadt soll erfahren, dass man ihn von der Kanzel herab belogen hat, Wir Sozialisten sind keine Gotteslästerer. Wir sind keine Religionsverächter. Ragaz wird Ihnen die Bibel auslegen. Ein Christ ist erst ein echter Christ, wenn er auch Sozialist ist. Die Kirche im Dienst der Mächtigen, der Unterdrücker und Ausbeuter ist nicht die Kirche Christi. Nach dem Konzert des Arbeiterchors werden wir im Garten des Volkshauses bis spät in der Nacht tanzen. Genossinnen, Genossen, es wird ein großes Fest. Ein Freudenfest. Ein Fest, das unsere Siege von morgen ankündet.
Was war heute mit Roscha?
Sie wollen mir die Post in Natas wegnehmen.
Nach 30 Jahren Dienst? Das glaube ich nicht.
Nach dem Bundesgerichtsurteil sei ich untragbar geworden. Hier im Wallis jedenfalls. Roscha wollte mich überreden zu kündigen. Wenn ich auswandere, würde ich befördert werden.
Das sieht ihm ähnlich.
Na, Roscha kann nichts dafür. Da stecken Eweko und Treue dahinter. Weil sie mir politisch nicht beikommen, nehmen sie mir den Brotkorb weg.
Du kannst doch jetzt nicht auswandern. Denk an die Partei, ohne dich ist sie nichts.
Wovon sollen wir leben?
Ja, du hast recht. Wir haben nur deinen Posthalterlohn.
Hier im Kanton werde ich keine Arbeit kriegen. Wenn Partei und Gewerkschaft mich nicht hängen lassen, gäbe es einen Ausweg. Sie könnten ein kantonales Arbeitersekretariat schaffen.
Das dürfen sie dir nicht abschlagen. Bei den Erfolgen, die dir zu Buche stehen. Aus dem Nichts hast du die Partei zur zweitstärksten Bewegung aufgebaut. Die Wahl in den Nationalrat hast du nur knapp verfehlt.
Kampflos gebe ich meine Post nicht auf. Sie wollen mich zwangsversetzen. Aber rechtlich geht das nicht, weil sie mir keinen Dienstfehler vorwerfen können. Verstehst du? Sie werden mich in Pension schicken müssen. Dann wird der einfältigste Trottel begreifen, dass sie mich für meine politischen Erfolge bestrafen. Postkreisdirektion Lausanne. Sehr geehrte Herren, ich beantrage Ihnen, mich auf den 1. Juli zu pensionieren. Das Wallis, meine Heimat zu verlassen, käme der Aufgabe des eigenen Ichs gleich. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier hange ich an Land und Leuten. Ich würde entwurzelt von allem, was mir lieb und teuer ist. Ich kann auch nicht freiwillig den Postdienst verlassen. Das darf ich im Interesse meiner Familie nicht tun. Meine Kinder stecken in der Ausbildung. Ich bin ganz vermögenslos. Bei meiner exponierten Stellung im politischen Leben und bei meinem Alter, ich bin 47 Jahre alt, habe ich keine Aussicht, eine andere Stelle zu finden. Seit ich vor 30 Jahren in den Postdienst trat, musste ich mich ständig gegen Maßnahmen wehren, die Sie gegen mich aus politischen Gründen ergriffen oder zu ergreifen androhten. Allmählich bin ich müde, immer und immer denselben Kampf zu führen. Punkt. Hochachtungsvoll. Karl Delbe, Posthalter. Punkt.
Karl Delberg wird am 1. März 1933 für invalid erklärt und muss aus dem Postdienst ausscheiden. Der Frührentner wird Berufspolitiker. Im Jahre 1937 wird er in den Nationalrat gewählt.
Der Pfarrer. Mich trifft der Schlag. Guten Tag. Tag. Da, setz dich. bin beim Aufdecken. Gegen 11 kommen die ersten Gäste. Bändler. Und was trinkst du? Es geht auf meine Rechnung.
Hast du mal quasi?
Natürlich. Du versündigst dich schon am frühen Morgen und kehrst beim gottlosen Volkshauswirt Dellberg ein.
Lässt am Maul.
Der Bischof wird dich zur Strafe nach Südamerika schicken, wie den frommen Pater Seiler.
Fromm? Der gute Pater war alles andere als fromm.
Pater Seiler hat begriffen, dass Beten allein nicht hilft.
Er hat die Arbeiter als Seelsorger betreuen sollen. Was er machte, hat mit Seelsorge nicht mehr viel zu tun gehabt.
Also wir haben uns gut verstanden.
Er ist zu weit gegangen.
Er hat den Streik unterstützt, zusammen mit mir.
Als die Arbeiter in der Aluminiumfabrik eine Bombe legten, hat er das gut geheißen. Gewalt ist keine Lösung.
Was die Fabrik tut, ist keine Gewalt, was? Die Fabrik hat während des Krieges für Hitler gearbeitet. Das ist schon Schande genug. Und dabei Milliarden verdient. Die Alu-Aktien sind um fast 20% gestiegen. Die Löhne dagegen sind real gerechnet um 15% gesenkt worden. Dank den Kriegsgewinnen hat das Unternehmen 62 Millionen stille Reserven angelegt. 62 Millionen! Jetzt, wo Hitlers Armeen geschlagen sind und der Krieg zu Ende ist, was tut die Fabrik? Sie entlässt ihre Arbeiter. Von 4.000 Arbeitern stellt sie 2.600 auf die Straße. Nicht einmal ein Drittel der Entlassenen ist gegen Arbeitslosigkeit versichert.
Stoßend, sicher.
Stoßend, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das ist Gewalt, nackte Gewalt.
Die Fabrik bekommt keine Rohstoffe mehr.
Die Profite werden kleiner.
Du bist ungerecht. Die Fabrik ist der größte Arbeitgeber im Kanton. Sie bringt Verdienst und Wohlstand.
Also nimm diese Blutsauger noch in Schutz.
Nein, ich versuche nur gerecht zu sein.
Also jetzt mach aber einen Punkt.
Ihr Sozialisten schafft es noch, dass die Fabrik ihre Werkhallen ins Ausland verlegt.
Am Ende sind noch wir Sozialisten an den Entlassungen schuld.
Die Fabrik ist an allem schuld. Das hast du ja letzte Woche im Nationalrat behauptet. Oder etwa nicht?
Meine Wahl in den Nationalrat habt ihr nicht verschmerzt.
Das ist eine Schande für unseren katholischen Kanton.
Vielleicht werde ich noch Staatsrat.
Nein, verlass dich drauf. Wir werden sorgen, dass deine sozialistischen Bäume nicht in den Himmel wachsen.
Was ist denn das für eine Politik, die ihr Priester gegen uns arme Kerle treibt? Ihr müsstet eigentlich gleich denken wie wir. Mir scheint, unsere Gefühle sind christlich genug.
Deine Christlichkeit ist Täuschung. Weil du unseren Männern den Glauben nicht nehmen kannst, gibst du dich christlich. Bibelsprüche bringen mehr Wählerstimmen als Stalin-Zitate.
Ihr Christkonservative wundert euch, wenn Rote in die Messe gehen, wo doch wir Roten uns wundern könnten über den Messebesuch der Christkonservativen mit ihren kohlrabenschwarzen Seelen.
Glaubst du überhaupt an ein Leben nach dem Tod?
An das Paradies im Himmel? Fauler Zauber. Ich bin Freidenker.
Und an Gott?
Ich weiß nicht.
Warum dann diese ständigen Angriffe auf unsere Religion?
Nie habe ich mich gegen eine Religion ausgelassen, schon gar nicht gegen die christliche. Religion ist Privatsache.
In eurer Parteizeitung habe ich gelesen, dass du gestern...
Du liest unsere Zeitung? Weißt du nicht, dass der Bischof das verboten hat?
Nur damit ich etwas zu beichten habe. Du hast geschrieben, die herrschende Klasse und die Kirche sind die schärfsten Gegner der Arbeiterklasse.
Mein Lieber, die katholische Kirche und die christliche Religion, das sind zwei ungleiche Paar Stiefel. In 40 Jahren Politik habe ich die Kirche immer, aber auch immer auf der Seite der Starken und Mächtigen angetroffen. Nie aber auf der Seite der Arbeiter und Schwachen.
Ihr Sozialisten tut, als wäret ihr die Entdecker der Sozialidee. Dabei ist diese Sozialidee seit bald 2000 Jahren das Herzstück unserer christlichen Heilsbotschaft.
Ja, so war es einmal. Die Urchristen hatten das soziale Prinzip betont. Dann aber haben schlaue Herrscher die Kirche zu ihrem Herrschaftsinstrument degradiert.
Unsere Arbeitervereine, die christlichen Gewerkschaften.
Um den Sozialismus besser zu bekämpfen, will die Kirche heute zum Schein das soziale Prinzip wieder zum ihrigen machen.
Ich gebe zu. Die Kirche bei uns hat lange gezögert. Umso energischer gehen wir jetzt zu Werk.
Erst die Erfolge meiner Partei und meiner Gewerkschaften haben euch wachgerüttelt.
Du kannst doch nicht im Ernst behaupten...
Alles habt ihr mir nachgemacht. 1904 habe ich den Grütli-Verein gegründet. Ihr, 4 Jahre später, den katholischen Arbeiterverein. Unsere Rote Konsumgenossenschaft ist 1907 entstanden, das christliche Gegenstück 1920. Ich habe ein Arbeitersekretariat aufgezogen. Ihr seid 13 Jahre danach mit einem Kartellsekretär gekommen. Und als ich 1920 hier das Volkshaus eröffnet habe, gab es im Herbst darauf plötzlich auch ein katholisches Vereinshaus. Dass euch die soziale Idee so am Herzen liegt, damit würde ich an deiner Stelle nicht zu laut prahlen. Sieh sie dir an, eure christlichen Politiker, Bankherren, Industrielle, Anwälte, tutti quanti Maulchristen. Sie schwelgen in den Genüssen dieser Welt und das Volk, das darbt, vertrösten sie auf ein besseres Jenseits. Religion ist ihnen gerade gut genug, um die rechtlosen Arbeiter und verarmten Bauern besser unter der Knute zu halten. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, Hochwürden.
Und wie heißt dein Sozialprogramm? Abschaffung des Privateigentums. Damit nimmst du dem Arbeiter den letzten Anreiz zum Fleiß. Du versprichst ihm Wohlstand. Dem Huhn, das diese goldenen Eier legt, drehst du den Hals um.
Erst wenn das Volk alles besitzt, was zur Produktion, was zum Leben nötig ist, ist auch der Einzelne vor Not geschützt.
Du schürst den Neid der Besitzlosen. Streit, Unruhen, Revolution, Anarchie. So heißt deine Aussaat.
Ich zitiere. Eine verschwindend kleine Schicht gutgestellter und sehr vermögender Leute hält eine breite Masse von Besitzlosen in beinahe sklavischer Abhängigkeit. Der soziale Kampf ist entbrannt.
Ich weiß, ich weiß. Papst Leo XIII. Enzyklika über die Arbeiterfrage. Das Zitat ist unvollständig. An gleicher Stelle verurteilt Leo XIII. Aufs Schärfste den Klassenkampf und setzt an seine Stelle die Klassenversöhnung.
Klassenversöhnung. Das ist das Evangelium der Reichen. Da wird die Not zur Tugend erklärt und Armut wird als Verdienst gepriesen. Na, darum habt ihr das Paradies im Himmel erfinden müssen. Gehorsam über alles. So heißt der Wahlspruch der Klassenversöhner. Anstelle der erhofften Gleichberechtigung wird dem Volk Respekt vor den Reichen und Mächtigen gepredigt. Ihr erzieht das Volk zu blindem Untertanengehorsam. Für euch ist Denken schon verdächtig und Kritik sogar Sünde. Dieses Weltbild der Kirche, das ist, was uns trennt, nicht die Religion. Ihr sagt, Christus der König, oben, auf purpurnem Thron, Christus der König, gekleidet in Samt und Seide, entrückt und unnahbar. Unten, nackt und rechtlos die Sklaven und Leibeigenen. Und ihr Priester steht vor diesen Rechtlosen und predigt ihnen Gehorsam, droht mit Sünde, damit der Mob stillhält und nicht gegen seine Not aufbegehrt. Der Christus der Bibel aber mischt sich unter die Armen. Was du dem geringsten meiner Brüder tust, das hast du mir getan. Sein Evangelium ist das der Befreiung von den Ketten der Armut und Knechtschaft.
Weil das Volk seine Abgeordneten wählen darf, glaubt ihr, alle Macht im Staat komme vom Volk. Noch so eine moderne Irrlehre. Auch die zivile Behörde muss sich der Autorität Gottes unterordnen und damit der Kirche, deren Oberhirte der Stellvertreter Gottes ist. Das wollt ihr nicht gelten lassen. Darum seid ihr so versessen darauf, dem Volk den Glauben zu nehmen.
Du irrst dich im Jahrhundert.
Das Volk will geführt sein, bevor es verführt wird.
Ich glaubte, nach Stalingrad hättest auch du das Führerfieber ausgeschwitzt.
Nicht Stalin und nicht Hitler, nur der Glaube kann uns retten. Er macht die Menschen besser.
2000 Jahre habt ihr es versucht und seid gescheitert. Schlagen wir also gemeinsam einen anderen Weg ein. Ich sage, verändern wir die Gesellschaft, dann wird der Mensch sich von alleine bessern.
Was schätzt du, wie viele Leute sind zu dieser Christkönigsfeier gekommen? Sind es 1000?
Mehr. Viel mehr. Bestimmt 2000. Alle katholischen Jugendvereine aus sämtlichen Gemeinden des Oberwallis sind hier vertreten. In den Dörfern wirst du automatisch Mitglied dieser Vereine. Da hast du keine Wahl. Wehe dem Jungen, der nicht mitmacht.
Meine Mutter bekäme jetzt feuchte Augen, wenn sie hier den Bischof sehen könnte. Immer wenn ein stattlich gebauter Priester mit tiefer Stimme zu uns in die Pfarrei kam, hat sie ganz erregt ausgerufen. Ein schöner Herr. Ein prächtiger Herr.
Geliebte Christusjugend, meine lieben Brüder und Schwestern, wir, euer Bischof und Seelsorger, haben euch zu diesem Tag der Oberwalliser Jugend geladen. Und ihr seid der Stimme eures Bischofs gefolgt. Christus, unser König, segne euch. Wühler haben die Notlage der arbeitenden Klasse missbraucht, um das Volk gegen die besitzende Klasse aufzuhetzen, und sie verbinden damit eine systematische Hetze gegen unsere Religion. Lasst euch nicht irreführen, denn das Eigentum ist heilig und darf nicht ohne Sünde angetastet werden. Um das verlorene Gleichgewicht in der Gesellschaft wiederherzustellen, braucht es keine Güterteilung und keine Revolution. Die Kirche verbietet den Arbeitern, in neutrale Vereine oder Gewerkschaften einzutreten, weil diese stets eine Gefahr für den Glauben darstellen. Darum befolgt den Rat eures Bischofs. Es ist Christenpflicht, den christlichen Gewerkschaften und den katholischen Vereinen beizutreten. Der katholische Mann legt den Glauben nicht ab, wenn er seine Bürgerpflicht ausübt. Im Gegenteil, mit dem Stimmzettel in der Hand.
Ist das eine Wahlveranstaltung für die Christkonservative oder eine religiöse Feier? Psst.
Geliebte Brüder und Schwestern in Christus, muss unser Heiland nicht ein Volk verwerfen, das ihn verwirft, indem es einem Gottlosen die Stimme gibt?
Der Kerl redet wie im Rausch. Sei doch still.
Ich weiß, jeder von euch erschaudert in der Stille seines Gewissens vor diesem Wahlakt. Und sein Glaube sagt ihm sehr laut, es ist dir nicht erlaubt, den Sozialisten und abgefallenen Christen Delberg die Stimme zu geben. Non licet tibi. Es ist dir nicht erlaubt.
So was müsste man aus dem Verkehr ziehen. In einem Monat sind Staatsratswahlen. Und der verbietet unter Androhung der Hölle Delberg die Stimme zu geben. Warum ruft er nicht gleich zur Abschaffung der Demokratie auf?
Und wer nicht mit mir sammelt, der
hast du den Saal gemietet?
Gemietet. Der Saal beim Kronenwirt ist immer frei. Außer wenn gerade eine Hochzeit ist. Ich habe zum Wirt gesagt, am Samstag wird es Leute geben. Wir haben einen Gewerkschafter aus Bern eingeladen, ist dein Saal frei?
Und dann war er doch nicht frei.
Das heißt, als wir kamen, sind die vom Kirchenchor und vom katholischen Männerverein schon drin gesessen. Ich habe den Wirt zur Rede gestellt. Er hat gesagt, ich habe gemeint, der Vortrag ist öffentlich. Naja. Als unser Genosse aus Bern mit seinem Vortrag beginnen wollte, haben sie ihn ausgepfiffen und niedergeschrieben.
Mir will das nicht in den Schädel. Wie oft hat man uns schon Versammlungen gesprengt, sogar verprügelt haben sie uns. Deshalb aber hat sich noch keine Sektion aufgelöst.
Als unser Genosse aus Bern weg war, ist einer der Christlichen aufgestanden und hat geredet. Fast eine Stunde lang hat er geredet. Auch die Christlichen hätten eine Gewerkschaft, die wäre erst noch besser, weil der jetzt alle beitreten. Das habe der Bischof so befohlen. Weißt du, unser Reins versteht sich schlecht aufs Reden. Du hast ein Gefühl, das dir sagt, dass du bessere Argumente hast. Aber du kannst dieses Gefühl nicht in Worte verpacken.
Die Sektion auflösen, das ist ja schon schlimm genug.
Aber gut. Doch das hat euch nicht genügt. Geschlossen seid ihr zu den Christlichen übergelaufen. Ausgerechnet jetzt, vor den Staatsratswahlen.
Ich begreife es jetzt selbst nicht mehr. Aber verstehst, wir leben hier in einem kleinen Dorf. Jeder weiß, was der andere tut und was er denkt. Seit Herr Bischof Delberg regelrecht den Krieg erklärt hat, ist für uns hier die Hölle los. Der Pfarrer verweigert dir im Beichtstuhl die Lossprechung, weil du nicht aus der Partei ausgetreten bist. Sogar die eigenen Verwandten grüßen dich nicht mehr. Erkrankt dir eine Kuh oder du verlierst die Arbeit, dann sagt die Frau vorwurfsvoll, jetzt haben wir's. Als wäre die Krankheit der Kuh eine Strafe Gottes. Und alle um dich herum stimmen dem zu. Naja, so muss es wohl sein, sagen sie dir. Plötzlich geraten deine Gefühle durcheinander. Und dir wird schwindelig, wie früher als Kind, als du mit leerem Magen zur Messe gingst und zu viel Weihrauch in die Nase gekriegt hast. Und dann kommt der Tag, wo du diesen Druck nicht mehr aushältst.
Wer geht dort zusammen mit dem Fähnrich auf die Trippen?
Und das ist der Präsident der Oberwalliser Jugendmannschaftsvereine. Er wird jetzt beim Fahnenschwur den Touchmeister spielen.
Diese jungen Männer dort in Viererkolonne stehen strammer da, als wir während der Rekrutenschule beim Haupt verlesen.
Der Fendor schwenkt das Banner. Sei still, gleich geht's los.
Wir begrüßen unsere Fahne. Ruß! Heil! Wach auf, die Ahnen! Es gibt die rote Gefahr zu bannen!
Rasse, Blut und Sprache trennen! Rot und Land und Glaube einen! Ein Glaube, ein Volk, ein Land. Wir stehen in Gottes Vaterhand. Die rote Gefahr, der sozialistische Stern, bedroht das Land als Verwerbtäter. Der Dauer ist verbittert, der Arbeiter in Not.
Der vom Bischof befohlene heilige Krieg gegen den Antichristen Delberg verfehlt seine Wirkung nicht. Bereits haben Wirtschaftskrise und Kriegsjahre Partei und Gewerkschaft stark geschwächt. Jetzt scheint auch Delbergs Charme entzaubert. Bei der Ergänzungswahl von 1942 feiert er einen letzten großen Sieg. Nur gerade 1000 Stimmen fehlen ihm, um als Staatsrat gewählt zu werden. Doch Delbergs Stern ist im Sinken. 1947 verliert er seinen Sitz im Nationalrat und 2 Jahre später wird er nicht einmal mehr in den Großen Rat gewählt. Alle seine sozialistischen Vereine und Genossenschaften sind zusammengebrochen. Karl Delberg fühlt sich am Ende. Unter dem Schock der Abwahl aus dem Großen Rat gibt er auch als Gemeinderat von Brick den Rücktritt und will der Politik endgültig den Rücken kehren. Karl Delberg, bis anhin durch Erfolg verwöhnt, wird mit seiner Niederlage nicht fertig. Tagelang versteckt er sich auf dem Rosswald in einer Berghütte, seinem Wochenendhäuschen, das erst nach mehrstündigem Fußmarsch erreichbar ist. Seine Frau, beunruhigt über sein langes Wegbleiben, sucht ihn dort auf.
Scheißdreck!
Anni, stehst du schon lange an der Tür?
Ist das hier kalt. Wie lange willst du dieses Spielchen noch treiben? Wirfst den Bettel hin und versteckst dich hier in den Bergen. Die Genossen suchen dich. Alles fragt nach dir. Keiner versteht. Ich muss zugeben, ich auch nicht. Jetzt ist es eine Woche her, dass du weggelaufen bist. Ich habe nicht einmal gewusst, dass du hier oben bist. läufst einfach weg. Nur weil du eine Wahl verloren hast.
Es ist aus. Verstehst du? Aus. Fini.
Übertreib jetzt nicht. Du hast eine Wahl verloren, mehr nicht.
Eine Wahl? Bist du denn blind? Alles habe ich verloren. Meine Politik ist gescheitert. Ich habe nicht nur eine Wahl, ich habe das Vertrauen der Bürger verloren. Das meiner Wähler. Ausgerechnet das Vertrauen der Arbeiter und Bauern. Auf die ich während fast 50 Jahren meine ganze Politik ausgerichtet hatte. Die Gewerkschaft hat mich rausgeworfen. Die Partei ist am Rumpf. Ihre Sektionen lassen sich an einer Hand aufzählen. Es gibt sie nur noch auf dem Papier. Unsere Vereine, die Genossenschaften, aufgelöst wie Salz im Wasser. Jetzt fallen auch noch die Genossen über mich her und geben mir die Schuld an diesem Fiasko.
Wundert dich das? Sie haben die Erfolge der Partei stets als deine Siege gefeiert. Warum sollten sie die Niederlagen jetzt nicht auch dir anrechnen?
Solange ich Erfolg hatte, haben sie mich wie einen Helden verehrt. Jetzt laufen sie auseinander wie aufgescheuchte, dumme Hühner.
Mit deinen Erfolgen hast du die Genossen angetrieben, wie der Zirkusdirektor seine Pferdchen. Du hast sie von einer besseren Zukunft träumen lassen. Statt der besseren Zukunft aber kam die Krise, kam der Krieg. Und der Bischof trieb uns alle mit seiner unerbittlichen, niederträchtigen Hetzkampagne in die Isolation.
Die eigenen Genossen verbreiten gegen mich unflätigste Lügen. Oder stimmt es vielleicht, ich hätte mich auf Kosten der Genossenschaft bereichert?
Natürlich nicht, aber die Genossen haben Geld verloren.
Ich begreife ja ihre Enttäuschung. Auch ich bin enttäuscht. Ihre letzten Ersparnisse hatten sie in die Genossenschaften gesteckt. Und jetzt verloren. Die Krise hat alles kaputt gemacht. Sogar das Volkshaus werden wir verkaufen müssen.
Wie kannst du den Genossen einen Vorwurf machen? Jetzt, wo selbst du den Bettel hinschmeißt.
Ich mache ihnen keine Vorwürfe. Ich bin verbittert enttäuscht. 50 Jahre lang habe ich alles auf eine Karte gesetzt, gab mein ganzes Leben der Politik und jetzt stehe ich vor dem Nichts. Genau da, wo ich vor einem halben Jahrhundert angefangen habe.
Du erträgst deine Niederlage nicht. Die Niederlage wäre nur halb so schlimm, wenn du deine eigenen Fehler zugeben könntest.
Die Zickzack-Politik der Partei und Gewerkschaftsführer in den Zentralen von Zürich und Bern hat unsere Genossen verwirrt und meine Wähler kopfscheu gemacht. Diese Partei- und Gewerkschaftsbosse haben mich sabotiert. Sie verwechseln Politik mit einem Lottospiel. Bei den Gewerkschaften hat es angefangen. Ich hatte fast alle Sektionen aufgebaut, habe während Jahrzehnten die meisten Lohnverhandlungen geführt und sämtliche Streikbewegungen geleitet. Zum Dank haben sie mich rausgeworfen. Ich sei zu links. Die Wahrheit aber ist, die Herrschaften hatten Angst vor Hitler. Sie waren überzeugt, dass Hitler und Mussolini den Krieg gewinnen werden. Sie hatten sich schon auf den Anschluss vorbereitet. Darum hatten sie erklärt, wir sind neutral. Wir mussten sogar unser Archiv vernichten, damit ja keine Verbindung zwischen Gewerkschaft und Partei nachweisbar war. Aber auch die Partei hat unsere alten revolutionären Ideale verraten. Wer wie ich an diesen Idealen festhält, wird wie ein Konterrevolutionär verachtet. Seit die Partei einen Bundesrat stellt, ist Macht verwalten Trumpf. Aber es ist nicht die Macht der Arbeiter. Die Arbeiter haben keinen Anteil an ihr. Die Partei ist jetzt plötzlich nicht mehr für die Arbeiter da. Die Arbeiter haben für die Partei da zu sein.
Du klammerst dich an ein Parteiprogramm aus deiner frühen Jugend. Hältst daran fest, als wäre es die Bibel. Du hast nicht gemerkt, dass sich die Zeiten geändert haben. Die Krise ist vorbei, der Krieg zu Ende. Es gibt wieder Arbeit. Dem Arbeiter geht es gut, jedenfalls besser als je zuvor. Partei und Gewerkschaft haben sich der Zeit angepasst.
Auf Partei und Gewerkschaft ist kein Verlass mehr. Eine Doktrin gibt man nicht aus Bequemlichkeit auf. Man müsste ganz neu anfangen.
Hast du nicht gesagt, es ist aus? Gibst du nicht auf?
Ein Dellberg gibt nie auf!
Ende der 40er Jahre, am Abend der großen Niederlagen, will Karl Dellberg seine politische Karriere aufgeben. Doch ein Dellberg gibt nie auf. Nach langem Zögern entschließt er sich zu einem Neustart. Er verkauft in Brieg das schwer verschuldete Volkshaus und bricht im Oberwallis alle Zelte ab. Im Sommer 1951 zieht der 65-Jährige ins Unterwallis und lässt sich in der Industrie- und Sonnenstadt Sieders nieder. An der Haustür seines bescheidenen Eigenheims bringt er selbstsicher das Schild an: Karl Dellberg, Nationalrat. 5 Monate später wird er tatsächlich wieder in den Nationalrat gewählt. Eine zweite Karriere beginnt. Auch ins Kantonsparlament zieht er wieder ein. 1962 bekleidet er sogar das Amt des Großratspräsidenten, die höchste politische Würde im Kanton. Nachdem Karl Dellberg im Oberwallis von den Christlichen vernichtend geschlagen wird, gelingt ihm zwar 1951 ein Neustart, doch Karl Dellberg und seine Partei leben sich immer mehr auseinander. Die Nationalratswahlen vom Herbst 1967 stellen die zerstörte Ehe Dellberg-SP-Wallis auf die bisher schwerste Zerreißprobe.
Genossen vom Parteikomitee. Im Herbst sind Nationalratswahlen. Bevor ich die Diskussion über unsere Wahlstrategie 67 freigebe, möchte ich es nicht unterlassen, im Namen des Parteikomitees und der Partei unserem Genossen Karl Dellberg für seinen unermüdlichen Einsatz im Nationalrat zu danken. Merci, Genosse. Vor 62 Jahren hast du in Brieg den Grundstein zu unserer Partei gelegt. Und noch immer stehst du im ersten Parteiglied. Selbst deine erbittertsten Gegner im Lager der Christkonservativen gestehen dir heute zu, dass du, wie kein anderer, das politische Leben unseres Kantons geprägt hast. Auch in Zukunft wirst du noch eine große Rolle in unserer Partei zu spielen haben. Bravo. Wer verlangt das Wort? Genosse Walter.
Ich meine, bei diesen Wahlen sollten endlich auch die Jungen ihre Chance bekommen.
Ganz deiner Meinung, Genosse Walter. Ich wollte selbst in diesem Sinne intervenieren. Wir müssen, Genossen, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten wissen. Überall in Europa protestiert die Jugend. Sie will Mitsprache und fordert Mitverantwortung.
Ich sehe nicht ein, was diese Demonstranten mit uns zu tun haben sollen. Sind doch alles Raudis, Studenten, gelangweilte Herrensöhnchen.
Täusch dich nicht, Genosse. Nie hat sich die Jugend stärker für Politik interessiert als heute. Das kann nur unser Vorteil sein. Diese Jugendlichen, ihr Engagement gegen den imperialistischen Krieg der USA in Vietnam, beweist das deutlich. Diese Jugendlichen stehen auf unserer Seite. Wer die Jugend auf seiner Seite weiß, der muss sich um seine Zukunft keine Sorgen machen. Ich schlage vor, der Präsident der Jungsozialisten gehört zusammen mit mir auf die Liste.
Ich habe nicht ausreden können.
Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Genosse Dellberg, vielleicht hast du mich missverstanden. Was ich sagen wollte: 28 Jahre lang bist du jetzt Nationalrat gewesen. Du hast dich mit Bravour geschlagen. Wer wollte das bestreiten? Jetzt aber ist es höchste Zeit, dass du einem Jüngeren Platz machst.
Aha. Aus dieser Ecke pfeift der Wind. Aber ich möchte nochmals für 4 Jahre nach Bern. Ich habe dort noch ein paar heiße Eisen im Feuer. 40-Stunden-Woche. AHV.
Ich stimme dem Genossen Walter zu. Jetzt muss ein Jüngerer nach Bern.
Mit neuen Schuhen stürmt man keine Gipfel.
Heiße Eisen wirst du immer haben, das ist kein Argument.
Mit einer zügigen Liste könnten wir diesmal sogar einen zweiten Sitz gewinnen.
Daran glaubst du ja selbst nicht. Unsere Partei hat den K.O.-Schlag von 1947 noch immer nicht überwunden und da redest du von einem zweiten Sitz.
Also wenn ich schon zurücktreten soll, dann sicher nicht jetzt. In 2 Jahren, ja, warum nicht?
Das hast du uns schon vor 12 Jahren versprochen, vor 8 Jahren, vor 4 Jahren. Immer dasselbe Lied, wenn Wahlen vor der Tür stehen.
Im Interesse der Partei. Ich stelle mich zur Wiederwahl.
Die Parteileitung aber ist dagegen.
Dann eben gegen den Willen der Parteileitung.
Das riecht wieder einmal nach Erpressung, Genosse. Wie 1947. Da haben sich die Delegierten mit großem Mehr gegen eine Listenverbindung mit den Radikalen ausgesprochen. Du bist aufgestanden und hast erklärt, entweder die Listenverbindung oder aber ohne mich. Wir ließen uns leider erpressen. Die Partei hat darauf die vernichtendste Niederlage eingesteckt. Ja, sie ist beinahe draufgegangen.
Meinetwegen?
Ja. Deiner Sturheit wegen.
Das wagst du mir an den Kopf zu werfen. Mir? Wer hatte die Partei gegründet? Wer brachte sie in die Parlamente? Wer zog sie groß?
Ich, Karl Dellberg. Deine Mitarbeiter erwähnst du nie. Du hast alles getan. Und hast es ganz allein getan. Oh ja, stimmt sogar, du hast die Partei groß gemacht. Ja. Und dann hast du sie totgeritten.
Von uns hast du immer eiserne Parteidisziplin gefordert. Du aber hältst dich an diese Parteidisziplin nur, wenn die Partei ohnehin nach deiner Pfeife tanzt. Wie bist du Großratspräsident geworden? Das werde ich nie vergessen. 1956 bist du der offizielle Kandidat gewesen. Der Rat aber wählte den großen Viktor. Im Namen unserer Fraktion hast du diese Wahl abgelehnt. Genosse Viktor hat sich an die Parteidisziplin gehalten.
Was du unter Parteidisziplin verstehst, das hast du uns 4 Jahre später vordemonstriert. Diesmal war Genosse Albert unser offizieller Kandidat. Aber der Rat wählte dich zum Präsidenten. Wie ein Pfeil bist du aufgeschossen und hast erklärt, Annahme der Wahl.
Und dann hast du uns noch lächerlich gemacht und vor versammelter Presse erklärt, ich danke meinen Kollegen des Großen Rats für diese Wahl. Ich bedauere nur, dass ich die Genossen meiner Fraktion in diesen Dank nicht einschließen kann.
Ist das hier eine Komiteesitzung? Oder ein Tribunal gegen mich?
Manchmal frage ich mich, ob du noch einer der Unsern bist. Seit dich die Christlichen aus dem Oberwallis vertrieben haben, hast du dich immer mehr von der Partei entfernt. Der Arbeitsfrieden ist für dich ein Verrat an der Arbeiterschaft. Du bist gegen die Armee und weibest für die 40-Stunden-Woche. Mal schreist du mit den Kommunisten, mal mit der linksextremen Poch. Unsere Gewerkschaftsführer schimpfst du Fettärsche. Und leitende SP-Genossen verhöhnst du als Zickzack-Experten.
Ich bin den alten Grundsätzen des Sozialismus treu geblieben. Die Partei dagegen hört nicht auf, nach rechts zu rutschen. Sie ist brav und bürgerlich geworden. Den Sozialismus leben, nicht nur vom Sozialismus reden. Immer und überall die Ärmsten und Schwächsten verteidigen. So sieht es mit meinem Sozialismus aus.
Du willst uns nicht verstehen. Mein Gott, mit 82 Jahren den Rücktritt zu geben, ist das für dich ein so unmögliches Opfer?
Natürlich. Wenn euch die Argumente ausgehen, dann muss mein Alter herhalten. Ich fühle mich aber nicht alt. Ich bleibe dabei. Ich werde nochmals kandidieren.
Das wird der Parteikongress entscheiden.
Die Delegierten werden mich unterstützen.
Und wenn nicht?
Dann ziehe ich mit einer eigenen Liste in den Wahlkampf.
Damit unterschreibst du deinen eigenen Parteiausschluss, das weißt du.
Ihr wollt mich aus der Partei ausschließen? Macht euch doch nicht lächerlich! Für das Volk, für die Wähler, bin ich die Partei! Meine Herren, ich gehe.
Salut, ist er gewählt?
Natürlich wird Dellberg gewählt.
Therese, einen Ballon Goron.
Jetzt müssen Nachrichten kommen. Tere, stell das Radio an.
Auflösung. Temperatur.
Lauter, man versteht nichts.
Wallis, Nord- und Mittelbünden, sonnig. Der alte Mann und das Volksmeer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guten Abend. Heute wählten die Walliser ihre Nationalräte. Der Ausgang dieser Wahlen wird mit besonderer Spannung erwartet. Für Spannung sorgt einmal mehr Karl Dellberg, der Löwe von Sieders.
Der 82-jährige Walliser und Sozialist ist längst zur Legende geworden. Er ist ein Monument der Walliser Politik. Als 16-jähriger Postlehrling hat er 1904 die Sozialistische Partei gegründet und ist schnell eine dominierende Figur der Walliser Polit-Szene geworden. 36 Jahre lang ist er Gemeinde- und Großrat gewesen. Seit 28 Jahren sitzt er im Nationalrat.
Meine Stimme hat er immer bekommen. Wenn du mal Hilfe brauchst, auf ihn ist Verlass.
Ach was, diese Politiker sind alle gleich. Während der Wahlen sind sie Frère Cochon, nachher nur noch Cochon.
Ja, aber nicht Dellberg. Wenn der auf den Putz haut, dann läuft etwas.
Und ob, sonst frage die Steuerbeamten beim Staat. Wenn du denen mit Dellberg tust, werden sie die friedlichsten Menschen.
Jahre und kein bisschen müde, ist man geneigt zu sagen. Seine Partei wünschte seinen Rücktritt und hat ihn für diese Wahl nicht mehr als Kandidaten aufgestellt. Nochmals hat der Löwe von Sieders seine Zähne gezeigt, diesmal seinen eigenen Genossen. Er ist mit einer eigenen Liste ins Rennen gestiegen. Ich stehe jetzt in Verbindung mit unserem Walliser Korrespondenten Hans-Georg Rotten. Hans-Georg Rotten, wie sieht es aus? Liegen schon erste Ergebnisse vor?
Endgültige Resultate liegen natürlich noch nicht vor. Die sind von morgen früh nicht zu erwarten. Bis jetzt sind erst die Wahllisten der kleineren Gemeinden ausgezählt worden. Vor allem die Wahlergebnisse der großen Talgemeinden fehlen noch. Trotzdem, jetzt schon zeichnet sich eine spektakuläre Wiederwahl Karl Dellbergs ab. Jetzt schon lässt sich mit Sicherheit sagen, der Löwe von Sieders bleibt Nationalrat. Neben mir steht jetzt Karl Dellberg. Herr Nationalrat Dellberg, herzliche Gratulation.
Danke.
Sind Sie nicht selbst von Ihrer Wahl überrascht?
An meiner Wahl habe ich nie im geringsten gezweifelt. Die große Zahl der Stimmen allerdings überrascht mich. Dieses Wahlresultat ist für mich natürlich eine große Genugtuung. Der Kämpfer Dellberg wird belohnt. Ein Beweis, dass das Volk noch immer mit mir rechnet. Der Rücktritt wäre ein schwerer Fehler gewesen. Ich möchte dem Walliser Volk für seine großartige Unterstützung danken. Vor allem der Jugend. Als mich meine Partei ausschloss, haben sich bei mir spontan sehr viele junge Leute gemeldet. Sie haben meinen Wahlkampf getragen. Mein Sieg ist ein Sieg der Jugend.
63 Jahre lang standen Sie der Partei vor. Jetzt dieser Bruch?
Ich habe mit der Partei nicht gebrochen. Der Beweis? Nach dem Ausschluss noch habe ich den Genossen eine Listenverbindung vorgeschlagen. Denn wir hätten einen zweiten Sitz gewinnen können. Die jetzt vorliegenden Resultate geben mir recht.
Die Genossen werfen Ihnen Ihr hohes Alter vor.
Ich habe Ihnen mit einem Wort des deutschen Arbeiterführers und Philosophen Ferdinand Lassalle geantwortet. Kleine Pinscher pinkeln gerne gegen große Denkmäler. Jetzt aber ist die Schlacht geschlagen. Begraben wir die Streitaxt. Die Wunden werden schnell verheilen.
Werden Sie in 4 Jahren nochmals kandidieren?
Nein, das ist meine letzte Wahlschlacht gewesen.
Eine kurze Bilanz eines langen Kampfes. Hat sich der Einsatz gelohnt?
Ich muss sagen, der Kämpfer Dellberg ist voll auf seine Rechnung gekommen. Persönlich hat mir meine lange Karriere große Befriedigung gebracht. Den Arbeitern, auch den Bauern geht es heute sehr viel besser. Materiell hat sich für sie viel geändert. Aber im Herzen, als Mensch, haben sie sich nicht verändert. Sie haben sich fast mehr zu kleinen Kapitalisten entwickelt, statt zu überzeugten Sozialisten.
Wir haben gewonnen! Ich habe es doch gewusst! Xander, hast du gehört? Dellberg ist gewählt!
Der alte Papi kann auch nie genug bekommen.
Terry, schalt das Radio ab! Der hat euch wieder einmal gezeigt, wo der Bartli den Most tut. Terry ist noch einen Liter, das muss gefeiert werden!
Jawohl, das muss gefeiert werden!
Oh.
Ein letztes Mal zieht Karl Dellberg, der Löwe vom Wallis, als Nationalrat nach Bern. 4 Jahre später gibt er im Alter von 85 Jahren und nach 8 Amtsperioden seinen Rücktritt. Doch er bleibt der Anwalt der Untersten und der Schwächsten. Täglich sitzt er in seinem Büro und studiert Akten. Unentgeltlich hilft er Arbeitern und Angestellten beim Ausfüllen der Steuererklärung, verteidigt Dienstverweigerer und Bauern vor Gericht und wehrt sich bei Versicherung und Verwaltung für Invalide und Rentner. Im Sommer 1977 erleidet er einen Schlaganfall. Ein Jahr später, am 17. Juli 1978, stirbt der Löwe vom Wallis, Karl Dellberg.